Wir arbeiten uns weiter, immer noch durch den Gruß, sind bei Christus, also der treue Zeuge. Das nächste, erstgeboren aus den Toten, schlagt mit mir auf, und zwar Kolosser, Kapitel 1, Vers 18. Was er ist. Jesus ist der treue Zeuge. Was ist er noch? Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Kolosser 1, ab Vers 18. Oder 18. Darf ich euch Vers 15 mit vorlesen? Er, es geht um Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in dem Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare, ich hätte nicht trinken sollen. Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. So, er ist der Erstgeborene. Es gibt Begriff der Eingeborene und der Erstgeborene. Eingeborene sagt was? Also Einsgeborene. Das Eingeborene ist seine Menschwerdung. Dass er Mensch geworden ist. Gott wurde Mensch, eingeboren in diese Menschheit hinein. Ja, und erstgeboren? Genau, das ist die Auferstehung. Und was sagt Kolosser? Damit er in allem der Erste ist. Weil er ist der Erste. Damit er in allem der Erste ist. Ist Jesus der Erste, der aus den Toten auferstanden ist? Nein. Wer ist vorher aus den Toten schon mal auferstanden? An Lazarus kennen wir, jawohl. Wir haben sogar im Alten Testament welche, die aus den Toten auferweckt worden. Aber wie passt das? Danke. Die hat sich nicht geändert, die sind alle wieder gestorben. Die sind zwar tot und dann wieder auferstanden, aber sie sind wieder tot. Sie sind wieder gestorben. Jesus Christus ist der Einzige, der den Tod überwunden hat. In dieser Weise, der als Erster, deswegen schreibt er, Erstgeborener aus den Toten. Der hat den Tod überwunden. Denn was er gestorben ist, ist ein für alle Mal gestorben. In der Sünde gestorben, den Tod gestorben, der ist gestorben, er stirbt nicht mehr. Davor sind Menschen gestorben, aber sind er auferweckt worden, also sind wir wieder gestorben. Lazarus musste wieder sterben. Zweimal der arme Kerl alles durchmachen. Hier geht es um die Überwindung des Todes, das heißt, Sünde, Lohn ist der Tod. Der Zweite, genau, nach Offenbarung 20. Der geistliche oder beziehungsweise der ewige Tod dann. Ganz genau. Er ist in der Reihenfolge der Erste. 1. Korinther 15 sagt es auch. Er ist der Erste, der den Tod in dieser Weise überwunden hat. Das heißt, der gestorben, auferstanden und nicht mehr stirbt. 1. Korinther 15, ich lese ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Seht ihr? So, das ist der Erste. Denn da ja durch den Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie wir alle sterben, so werden wir auch alle in Christus lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, und da kommt es wieder. Jesus ist das Erste auferstanden. Danach was? So, dann die, welche Christus gehören. Wer ist das? Alle die an Christus Gläubigen. Wer alle? Alle. Alle, die an Christus Gläubigen sind. Das heißt, welche Gläubige gehören dazu? Des Alten und des Neuen Testaments auch? Ja. Ja, nicht so. Das sind nur die in Christus, das heißt, die aus dem Neuen Testament, die aus dem Alten Testament müssen noch warten. Die kommen später dann dazu. Nein. Hebräerbrief sagt, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Wir werden alle gemeinsam. Nicht ohne uns. Gemeinsam. Bei seiner Ankunft. Dann das Ende. Zuerst Christus, dann alle, die Christus gehören, dann? Ja, gut, fertig. Ist das kompliziert? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann das Ende. Und dann wird das Ende beschrieben, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. So, das ist am Ende. Wenn Jesus kommt, wird dann alles unter seine Füße gebracht sein. Und dann ist Ende, Gelände. Dann kommt neuer Himmel, neue Erde, neue Schöpfung. Kein Tränen, kein Leid, kein Wehwehchen, kein Rückenschmerzen. Das kann ich, ja, keine Fingerquetschung und all das. Da sind Vergleichs. Mit Kleinigkeiten. Okay, mit großen Schritten weiter, damit wir heute noch diesen Abschnitt fertig kriegen. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich mag das. Ich hoffe, ihr seht mit mir die Herrlichkeit der Schrift, wie die Göttlichkeit Jesu sogar in der Aufzählung in dieser Dreierstruktur immer wieder auftaucht. Das ist ja noch nicht alles. Da kommt ja noch was. Aber das ist ja schon mal das Erste, was er ist. Da kommt noch was er war und was kommt. All das in einer Dreierstruktur wird uns gezeigt. Also, der dritte Punkt, was er ist, Fürst der Könige der Erde. Wisst ihr, warum ich diesen Punkt für so wichtig halte? Er ist der Fürst der Könige der Erde. Genau. Er ist der Fürst der Könige der Erde. Das ist hier, was er ist, nicht was er sein wird. Ihr spürt, worauf ich hinaus möchte? Wer spürt es nicht? Es gibt wirklich von Brüdern, die ich schätze, ich sage es so, deren Glauben ich nie absprechen möchte, die Jesus lieben und ihn wirklich groß machen wollen. Und ich in ihrer Art der Verkündigung und der Bibelauslegung wirklich auch lerne und staune und denke, boah, voll gut, wie treu. Schrift behandeln und so weiter. Und dann kommt man an den Punkt, an so eine Stelle und dann höre ich genau hin und dann heißt, er ist, und dann erkennt man diese Struktur. Ich habe jetzt einen Bruder vor Augen, Name ist egal, der steht vor dem Herrn. Und er legt das auch so wunderbar aus, er zeigt, er ist der treue Zeuge. Und ich denke, jawohl, haben wir erkannt. Dann sagt er, er ist geboren aus den Toten und erklärt, und geht sogar in die Evangelien, all das, was ich jetzt in die Zeit nicht hatte, mit euch zu tun, aber was wir in den Evangelien, Markus-Evangelien durcharbeiten, da gehe ich voll gut. Und dann sagt er, und dann wird er noch Fürst der Könige der Erde werden. Das ist er noch nicht. Das wird er, wenn er wiederkommt, wird er erst der Fürst der Könige der Erde. Er ist jetzt der Fürst im Himmel, aber ist noch nicht der Fürst auf der Erde. Das wird er erst sein, wenn er wiederkommt. Und dann gehe ich meine Bibel, schlag sie auf und lese nochmal. Da steht, und vor Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Fürst, der Erstgeborene aus den Toten, ja, ist er auch, und der Fürst der Könige der Erde. Und ich sage, wie kannst du dann sagen, aber das ist er noch nicht? Wie geht das? Das geht nur dann, wenn man ein theologisches System hat, das es einem verbietet. Dass man sagt, Jesus ist der, das dann kommt auf die Erde, dann beginnt all das. Und das, warum sage ich das? Weil das so und so. Diese Weichenstellung hat absolut Auswirkung auf die Auslegung der Offenbarung oder den nächsten Kapitel. Wir beginnen hier. Und das Wort sagt, er ist. Das heißt, alles, was jetzt in der Offenbarung kommt, unterliegt dieser Aussage. Das heißt, alles, was da geschieht. Wer regiert darüber? Wer regiert über die Könige, die dann Dinge tun und nicht tun? Wer regiert über die Mächte und Gewalten, über die Obrigkeiten, menschliche Einrichtungen, die katastrophal sind, Götzen, die nämlich abscheulich, gottfeindlich, menschenverachtend. Wer regiert über die? Christus. Er setzt ein, er setzt ab. Eine Frage?
Ja. Über den Satan heißt doch auch, er ist ein Fürst der Welt oder so.
Ah, okay, ich verstehe die Frage. Wenn es heißt, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist, und dann haben wir Jesus den Fürst dieser Welten, ja, dann passt es nicht. Von welcher Welt ist der Fürst Satan? Von dieser Welt hier? Von einem antigöttlichen System Welt. Das heißt, von dieser Welt, die in der Finsternis lebt, von dem gottfeindlichen System. Ein Weltsystem, ein antichristliches System. Er regiert über die Menschen, die ihm gehören. Er regiert über diese, aber selbst wer regiert über diesen Fürsten? Jesus ist der Fürst, der Könige der Erde. Und selbst wenn dem Satan die Erde gehört, wer gehört aber dem König? Der Jesus, der Satan. Wer hat ihn gemacht? Er. Wenn er der Schöpfer aller Dinge ist, wer hat den Satan gemacht? Glaubt ihr, da kann er da kommen und sagen, Jesus, so, jetzt sage ich dir, was du zu tun musst. Ich bin der König. Er hat es versucht, als er Mensch wurde. Das hat er versucht, hat es hingekriegt. Er hat es doch nicht hingekriegt. Jetzt, wo er verherrlicht ist, den Tod besiegt hat, jetzt, vielleicht könnte der Teufel gewinnen. Absolut undenkbar, wenn er als Mensch in seiner ganzen Abhängigkeit und Hilflosigkeit gegenüber Gott gelebt hat und in allem versucht und nicht gefallen ist. Wie viel mehr jetzt verherrlicht als sitzen zu Rechten Gottes, empfangen alle Herrschaft, alle Hörner und alle Augen. Wie kann ihm etwas dagegen sein, wenn Gott dann für uns in Christus ist? Wer? Unmöglich. Das ist die Perspektive. Glaub mir, ich sage es immer wieder, aber der Satan hat ein großes Anliegen, dir etwas anderes zu einzureden. Er will dir sagen, er ist der Chef. Das ist sein und da gibt er die größte Kunst und auch die Theologie und alles und gebraucht Bibelstellen, aber das steht doch. Genau das macht er. Und dann denkt, oh stimmt, steht in der Bibel, Fürst der Könige der Erde, oh, dann ist er der König. Ja? Warum sage ich das? Freunde, schaut mal, wenn wir dann weitergehen in Offenbarung und das heißt, das Lamm bricht die sieben Siegel und dann kommen dann Katastrophen, Plagen, all dies. Wem schreibt man es zu? Wer bricht die Siegel? Und der Teufel brach das erste Siegel und dann, und der Teufel brach das zweite Siegel und dann kam Pest oder was weiß ich, was da alles kommt. Das macht nicht der Teufel. Die Siegel bricht Jesus. Was bedeutet das? Er ist der, der über diese Dinge wacht. Er ist es, der erlaubt, dass diese Dinge passieren. Und die passieren in dem Maße so viel, wie er es erlaubt, wie es dienlich ist seiner Gemeinde. Warum? Weil die Gemeinde muss geläutet und geprüft werden. Und er wird zulassen, dass der Teufel sie siebt wie den Weizen. Und wenn wir einst zurückgekehrt sind, dann sollten wir unsere Brüder stärken und Schwestern stärken. Er hat es zugelassen. Es ist notwendig, weil die Gemeinde in einem katastrophalen Zustand ist. Muss er sie läutern? Muss er sie heiligen? Muss er sie reinigen? Wie macht er das? Er lässt das alles zu. Freunde, wir denken immer, wenn alles gut läuft, das ist Segen. Wie viel Segen wir überschauen, weil wenn wir in unseren Leiden nicht sehen, Gottes Wirken. Wie viel Segen uns dann, nicht, dass er uns nicht da ist, weil er ist letztendlich da, weil das ist ja der Segen, denn das ist Gottes Gnade, dass ihr leidet, heißt es im Petrusbrief. Ja? Warum? Weil durch Leiden, wie ihm ähnlicher gestaltet werden, Dinge offenbart werden, wir geheiligt, gereinigt werden und letztendlich das Ziel auch erreichen. Und wer macht das? Christus. Und deswegen, diese Stelle ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, weil sie sagt, er ist der Fürst der Könige der Erde und nicht er wird sie werden. Und hier ist die Betonung, der Fürst der Könige der Erde, der Erde. Hier reden wir nicht vom Himmel, darüber reden wir später, wenn er in den Himmel hineinkommt, als das geschlachtete Lamm. Hier reden wir, er ist es. So, so wichtig. Woher kommt es? Ein, zwei Stellen, Offenbarung 19, Vers 16, wir bleiben kurz in Offenbarung, gucken uns eine Stelle an. 19, 16, warum mache ich das? Ich möchte euch das zeigen, dass diese Aussagen innerhalb der Offenbarung einen Kontext haben. Das heißt, wenn da was steht am Anfang und mittendrin, dann gehört das zusammen. Da können wir nicht sagen, das gilt, das ist getrennt. Durch diese Querverbindungen bringt die Schrift diese Dinge im ganzen Buch zusammen. Offenbarung 19, Vers 16. Jesus kommt, ich lese ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu. Ah, kennen wir, gell? Der treue Zeuge. Und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, auch das wird uns nochmal begegnen. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Kommt das Wort? Wer kommt? Christus. Und Christus ist das Wort. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißen, reinen Leinwand. Oh, wie gut. Das sind all die Gläubigen, Gerechten, die mit ihm kommen dürfen. Cool, ich werde doch ein weißes Pferd reiten mal. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. All die Bilder übrigens, die werden uns in Kapitel 1 auftauchen. Die werden da, die Beschreibungen werden uns bekannt. Wir werden sie uns anschauen. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. Und jetzt König der Könige, der Herr aller Herren. König der Könige. Und wenn als er auf die Erde kam und die Weisen aus dem Morgen sagen, wo ist der König der Juden? Und der Pilatus, bist du der König? Jesus ist der König. Er ist der König. Er ist der Königssohn. Wann hat er die Herrschaft angetreten? Wann hat er die Krone bekommen? Werden wir sehen. Nicht als er nach Jerusalem einzog und sie sagen, Hosianna, den König Davids. Da haben sie ihn nicht gekrönt. Da war er nicht zum König für die Juden geworden. Nein. Er hat die Krone vom Vater gekriegt. Das müssen wir uns. Das ist für mich, ich hoffe, es ist so, so wichtig, es ist entscheidend, es ist eine wichtige Stelle. Für mich ist dieses Ist. Und darum will ich das, habe ich so aufgeteilt, um euch zu zeigen, das ist er jetzt. Und das ist alles unsere Hoffnung, das ist alles unsere Zuversicht. Darf ich euch nur kurz eine Stelle zeigen, wenn ich es mir aufschreibe, dann waren es alle voll gute Psalmen und so. Gute Stellen eigentlich, schade, wenn ich sie überspringe. Geht man mir kurz in die Psalmen, nur ganz kurz. Woher schöpft die Offenbarung all diese Bilder? Woher schöpft sie all diese Worte? Psalm 72. Ich lese ein paar Verse euch vor. Genießt sie. Gott, gib dem König deine Rechtssprüche und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Ich sage euch, hier betet der Psalmist, dass Gott Christus, dem wahren König, das alles gibt. Hier geht es nicht, dass David das bekommt oder Salomo das bekommt oder bei einer Intronisierung, wie man das schön sagt. Als die Könige eingesetzt wurden, hat man diese Psalme halt gesungen. Nein. Dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Edlen nach Recht. Es mögen dem Volk Heil tragen, die Berge und die Hügel Gerechtigkeit. Er schaffe Recht den Elenden des Volkes, bringe Hilfe den Kindern des Armen und den Unterdrückern zertrete er. Was ist die Bitte? Herr Gott, gib dem König, nämlich dem Königssohn Christus, gib ihm diese Herrschaft, gib ihm deine Gerechtigkeit, gib ihm die Rechtsaussprüche. Warum? Damit er was schafft? Gerechtigkeit. Warum? Damit er deinen Kindern Gerechtigkeit schafft und den Unterdrückern Gericht, auch Gerechtigkeit schafft. Gnade und Gericht, Rettung, Heil und Gericht. Warum ist es so wichtig? Wer macht das? Wer richtet das auf? Der König. Und wieso ist es für die Offenbarung wichtig? Warum beginnt Johannes und sagt, Freunde, der treue Zeuge, erinnert uns an sein Zeugnis, Überwindung des Todes und des Teufels und dann zu sagen, schaut mal, er regiert jetzt und das ist der König und darum ist unsere Zuversicht, welche er wird für sein Volk Gerechtigkeit schaffen. Warum? Ja, guckt mal an, welche Angriffe, welche Versuchungen, welche Prüfungen, welche Umwälzungen in der Welt stattfinden. Wir brauchen die Perspektive, Gott gibt deinem Königssohn Gerechtigkeit und Rechtsspruch. Damit uns die Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Wenn er noch nicht König ist, dann haben wir keine Hoffnung. Dann haben wir keine Hoffnung. Vers 5. Und er möge lange leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond leuchtet, von Generation zu Generation. Das kann kein Mensch. Er komme herab, wie ein Regen auf die gemähte Flur, wie Regenschauer als Befeuchtung auf das Land. So gut, so erfrischend, so herrlich. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und die Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er möge herrschen vom Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Seine Herrschaft ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden. Vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde sollen den Staub lecken. Wer ist der Erste, der diesen Staub geleckt hat als Gericht? Die Schlange. Den Staub deines Angesichts. Die Schlange auf den Bauch wirst du kriechen. Staub wirst du. Die Könige von Tarsis. Und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute errichten, die Könige von Sheba und Saba. Wisst ihr, was das ist? Wie viele Könige werden hier erwähnt? Drei. Ja? Wisst ihr, wie viele Könige? Kennt ihr die Könige? Melchisedor, wie heißen die? Balthasar. Königin von Saba. Könige von Sheba und von Tarsis. Darum die an Weihnachten diese drei Könige, wie heißen die? Die heiligen drei Könige. Kaspar, der Kaspar ist dabei. Der welche so, keine Ahnung. Ja, das ist eine andere kirchliche Tradition. Aber woher kommt das? Wie kommt man auf solche Geschichten? Die kommen ja irgendwo her. Und warum ist ein Schwarzer? Das hat was mit diesen Ländern zu tun. Ja, da ist halt auch ein Land aus Afrika. Das, der Punkt ist, hier geht es nicht um das drei, wir wissen warum drei. Hier geht es darum, dass die Könige kommen und dem König der Könige Geschenke bringen. Das heißt, ihn ehren und ihn huldigen und anbeten. Wann geschah das? Schon bei der Geburt. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und da kommen die drei Weisen, das waren Repräsentanten des Königs von Babel. Das waren Repräsentanten des Königs. Die kamen übrigens mit einem Gefolge, mit einer Armee. Kein Wunder, dass in Jerusalem ganz schön viel Aufruhr und Angst war. Und nicht, weil die einen Schwarzen gesehen haben. Oder, oh, noch nie einen gesehen aus Afrika. Oder nur die Kamele gesehen hatten. Da kam eine Armee, eine Königsdelegation kam. Also brachen sie Geschenke. Sie haben erkannt, die Könige der Heiden haben es erkannt, haben ihre Knie gebeugt. Und sein eigenes Volk hat nicht erkannt den König, der Könige. Als der König der Könige unter ihnen war das. Freude, Jerusalem, dein König kommt. Jauchze, Tochter Zion, mach die Tore weit. Sie haben sie geschlossen. Kein Jauchzen, kein Empfang. Aber das ist die Verheißung, das ist König. Herrlich, oder? Jetzt noch ein herrlicher Psalm, 89. All das steckt hinter diesen Begriffen hier in der Offenbarung und wird Erfüllung. Was in den Psalmen beschrieben wird, Erfüllung. Evangelium bis in die Offenbarung. Psalm 89. Ich lese ihn und ich bin gespannt, ob ihr das findet. Was ich euch zeigen möchte, okay? Achtet aufmerksam darauf. Psalm 89. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewig besingen. Von Generation zu Generation mit meinem Mund deine Treue verkündigen. Und ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut werden. Im Himmel wirst du festgründen deine Treue. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David, meinen Knecht, geschworen. Bis in Ewigkeit will ich deine Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Generationen bauen deinen Thron. Der Himmel wird deine Wunder preisen, Herr, ja deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in den Wolken ist mit dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn gleich unter den Göttersöhnen? Gott ist gefürchtet im Kreis der Heiligen. Groß ist er und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Herr, Gott der Herrscharin, wer ist stark wie du? Ja, deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst das Meer, Meerestoben, erhebt sich seine Wogen, du stillst sie. Sturmstillung. Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Dein ist der Himmel und dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle. Du hast sie gegründet. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen von deinem Angesicht her. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Glücklich, wer den weiß, wie man Gott preist, wie man ihn begrüßt. Wie man wirklich sagt, Hosianna, der da kommt. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Denn die Zierde ihrer Stärke bist du und durch deine Gunst wird unser Horn erhöht. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israel unser König. Damals redest du in eine Vision zu deinen Frommen und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Die ihn hassen, will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein, und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Er wird mich anrufen. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter des Königen der Erde. Ich lese nochmal, da ist schon keine Kunst aufzumerken. Gell? So will ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und meinen Bund soll ihm festbleiben. Und ich will seine Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron für die Tage des Himmels. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln meinen Rechtsbestimmungen, wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne von mir. Ich mache mal Schluss, weil sonst geht noch herrlich weiter. Merkt ihr das? Wie all die Begriffe, Treue, treuer Zeuge, Erstgeborener, Höchste und den König, Herrscher der Erde, all die Begrifflichkeiten, die hier, sind hier. Andersrum ausgelegt, was hier sich erfüllt, was Johannes bezeugt, ist Psalm 89, dass Psalm 99 sich in Christus erfüllt. Und jetzt, aber was erfüllt sich? Ich habe darum das mal versucht, am Stück zu lesen. Guck mal, was da drin alles steht. Ist doch gewaltig. Und das ist nicht David oder irgendein König, das ist Christus hier. Nicht David legt seinen Arm auf die Flüsse oder das, so weit hat er... Keine Armspanne, das kriegt er nicht hin. Hier geht es um unseren David, nämlich den Spross Davids, den Nachkommen Davids. Und glücklich, der diesen Jubel kennt. Ich will euch auf eine Aufmerksamkeit machen, damit wir im Kontext der Offenbarung das verstehen. Also, Johannes erinnert uns an Christus, wer er ist, so wie der Psalmist uns erinnert, wer er ist. Warum? Und er sagt, Gott hat mit ihm, mit diesem König, einen Bund geschlossen, einen ewigen Bund. Und er sagt, wenn die Nachkommen von diesem König, ich lese, schaut mal, Vers 30, und ich will seine Nachkommen einsetzen für immer. Die Nachkommen von diesem König von diesem Davidskönig sind eingesetzt für was? Für immer. Die nachkommenden anderen sind nicht für immer von dem buchstäblichen David. Da hat er den Baumstumpf abgesägt. Aber hier setzt er sie für immer ein. Ist es gut? Das hat was mit dieser Gnade zu tun. Das hat was mit diesem neuen Bund zu tun, mit diesem einseitigen Bund zu tun. Er setzt sie ein. Und dann heißt Folgendes. Und einsetzen für immer. Und seinen Thron, wie die Tage des Himmels. Das heißt, der Thron Jesu hört nicht auf. Jesus ist der König. Und es gibt eine Zeit, wo er kein König ist, wo der Thron nicht funktioniert und dann wieder funktioniert. Es ist seine ewige Herrschaft. Das heißt, ewig, sie hört einfach nicht auf. Wenn sie begonnen hat, gibt es keine Zeit mit Einschub. Gibt es nicht. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, schaut mal. Wenn sie, was sind sie? Seine Nachkommen. Wenn sie seine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, was dann? Dann im Alten Testament, unter dem ersten Bund, was? Verwerfung. Dann war es das. Aber unter dem neuen Bund, unter dem neuen David, was bedeutet das? So werde ich ihr ihre Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit den Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade werde ich nicht wegnehmen. Ist das gut? Versteht ihr? Das ist das Neue. Das ist Offenbarung. Guckt den Zustand der Gemeinde. Wie viele Verirrungen, wie viele Vergehungen da? Und wisst ihr, was Jesus dann macht? Der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, das ist ihm wichtig, das braucht die Gemeinde. Sonst war es mit der. Da bleibt eine Gemeinde, Philadelphia. Was macht er? Für die ganze Gemeinde sich verwenden. Warum? Rute, die Vergehen wird er mit der Rute schlagen und die Ungerechtigkeit heimsuchen, züchtigen. Das ist Offenbarung. Das Buch zeigt uns, was Jesus tut als König der Könige, um seine Gemeinde zu heiligen, zu reinigen oder andersrum zu züchtigen. Welche Route er auspackt. Kommen Erinnerungen wach aus meiner Kindheit. Gut, dass ich erwachsen bin. Aber ich muss ehrlich sagen, die Route meiner Eltern tun nicht so weh wie die Route Gottes.
Ja.
Genau, aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen. Von wem? Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm. Weißt er? Der König. Wisst ihr, warum du und ich nur gezüchtigt werden und nicht verworfen werden? Weil die Gnade auf wem liegt? Auf dem König. Und wir ihm gehören. Nicht, weil wir so gut sind und weil wir so toll sind, weil er die volle Gunst Gottes hat. Und wir sein Volk sind wir die Nutznießer. Darum können wir kommen umsonst. Essen und trinken umsonst. Weil Gott mit ihm einen Bund geschlossen hat. Und weil wir sein Volk sind. Wäre aber nicht der König, wäre nicht der treue Zeuge, nicht der Erstgeborene aus den Toten, würde ich nicht mal ein Siegel überleben, nicht mal eine Trompete hören können, nicht mal eine, nicht mal so einen leisen Ton, sofort vergehen. Wie herrlich. Aber wiederum, der Zusammenhang ist, uns wird der vorgestellt und dann Gottes Handeln mit seinem Volk. In Christus. Psalm 89. Ist es dir klar, dass hier Offenbarung vor uns vor Augen liegt? Oder eine Prophetie auf das, was in der Offenbarung ist, dargestellt wird? Bis in die Namensgebung hinein, bis in die Begrifflichkeiten hinein. Brauchen wir einen neuen Zugang zu den Psalmen, gell? Ja. Weiter geht's. So, der erste Teil von dem Gruß von Jesus ist fertig. Ja, wir schon der erste Teil. Es gibt ja drei Teile bei ihm auch. 3x3. Der dreifache Gruß, dann kommt man zu Jesus und dann gibt es nochmal 3x3, also 3x3. Ist doch der Hammer, gell? Ich würde fast sagen, Johannes war sehr kreativ, aber ich weiß, dass es Inspiration ist, dass der Geist, der so kreativ da ist. Also wir lesen. Und von Jesus Christus, das ist der Gruß, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Das ist, was er ist. Jetzt kommen wir dahin, Jesus Gottes Sohn, was er getan hat. Das heißt, wir waren jetzt in der Gegenwart, was wir in Christus haben. Jetzt ist, und wir können jetzt zurückgehen und sagen, was er für uns getan hat. Oder was er getan hat, wir wissen das in Bezug auf uns. Der erste Punkt, was wir in ihm sind. Und jetzt kommen, was wir in ihm haben, weil er es für uns getan hat. Lasst uns das lesen und ihr sagt mir, welche drei Punkte das sind. Was hat er getan? Dem, der uns liebt, uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zum Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist der Lob, der über allem steht. Also, drei Dinge, was wir in ihm haben, was er getan hat. Natürlich, wir wissen, dass es auch jetzt auch ist. Das erste ist, der uns liebt. Gut? Wisst ihr was, die Liebe ist dann gut, wenn man sie spürt. Die Liebe ist dann gut, wenn man sie annimmt. Dann tut sie einem sehr gut. Die Liebe ist dann gut, wenn man sie kennt, wenn man sie hat. Das eine Sache ist zu wissen, Jesus liebt mich. Das andere ist zu erfahren. Und damit wir es erfahren, wird uns etwas gezeigt, was er alles getan hat, dass er alles diese Dinge, den neuen Bund, die Menschwerdung, das Leiden, das Sterben, das Hinwegnehmen der Sünde, die Gabe des Lebens, das Fülle, das Essen, das Trinken umsonst, alles aus Liebe, erwählt aus Liebe, geheiligt aus Liebe, gereinigt aus Liebe. Freunde, alles, was er tut, wichtig, so wichtig. Ich wiederhole mich zwar, lest das nicht so schnell, denn zu schnell sind wir bei den katastrophalen Ereignissen, Apokalypse. Wir müssen begreifen, dass das, was geschieht, ist ein Akt der Liebe ist. Weil er seine Braut liebt. Weil er sie liebt. Darum muss er das tun. Er kann sie sich selbst nicht überlassen. Wenn er sich selbst überlässt, dann war es das mit ihr. In dem Zustand, wo sie ist, wie sie lebt, in den Versuchen, in den Prüfungen, in den Kämpfen, in dieser Welt, das ist unmöglich. Aber er liebt sie. Und das ist so eine, der uns liebt. Und uns von unseren Sünden erlöst hat. Er hat aus Liebe von den Sünden erlöst. Das hat er getan. Uns von unseren Sünden durch sein Blut. Dadurch, dass er für uns gestorben ist. Dafür, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist mit dem Begriff Blut. Sein Leben. Blut steht Leben. Leben ist für Blut. Das heißt, guck mal, aus Liebe zu dir hat er sein Leben für dich gegeben. Das ist die Botschaft. Das ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes. Wo sieht man die Liebe Gottes am stärksten, am deutlichsten? Wo? Am Kreuz. Am Kreuz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Oder Johannes, 1. Johannesbrief, glaube ich, Kapitel 4. Darin wird Gottes Liebe deutlich sichtbar, dass er seinen Sohn hingegeben hat, als Sühnung für uns. Das ist der Höhepunkt der Liebe. Nicht wenige sagen, wir sollen weniger über solche Dinge nachdenken, weniger solche Sachen machen, nicht so viel Theologie. Theologie macht Gemeinde kaputt, spaltet Gemeinde, trennt Gemeinde, Menschen auseinander. Je präziser wir werden, umso schwieriger werden. Wir sollen uns einfach mehr lieben. Die Gemeinde soll einfach mehr Liebe erleben und sie soll einfach Liebe gegeneinander schenken. Das ist Christsein, Liebe. Gott ist Liebe, Christus ist Liebe und wir sollen uns lieben. Und dann habe ich kein Problem damit, wirklich. Bis dahin gehe ich überall mit. Aber die Frage ist, wie definiert man dann Liebe, gell? Was ist Liebe? Und dann ist da Liebe, ja, wenn wir halt zusammen so Ausflüge machen, wenn wir uns einander helfen, wenn wir füreinander sorgen, wenn wir füreinander was backen, wenn wir einander Füße waschen, buchstäblich sitzen sie da und waschen sich dann immer die Füße und dann, wow, wie sehr liebst du mich. Liebe ist in ihrer Definition höchst theologisch. Um die Liebe zu verstehen, was Liebe bedeutet, müssen wir ans Kreuz. Wir müssen das verstehen, was bedeutet Blut? Was bedeutet, er starb für mich? Warum starb er für mich? Du kannst nicht über diese Dinge nachgedacht haben und die Liebe verstanden haben. Du kannst nicht Liebe leben, ohne zu verstehen, was die Menschwerdung Jesu bedeutet, was deine Zeugenschaft bedeutet, was deine Königschaft bedeutet. Du musst verstehen, was Jesus für dich getan hat, damit du deine Liebe greifst.
Das können wir nicht verstehen.
Liebe. Er kann es uns aber zeigen. Und vor allem seine Liebe wird ausgegossen in unsere Herzen. Befähigt, so zu lieben wie er. Und wie hat er geliebt? Brüder, ihr seid, und Schwester, seid schuldig, einander zu lieben wie Christus die Gemeinde. Und was bedeutet das? Sein Leben für sie gegeben. Ich meine nicht, dass ihr jetzt euch ans Kreuz schlagen müsst. So weit käme es noch, gell? Zeig mir deine Liebe. Aber was heißt Leben geben? Es gibt eine Situation, dann heißt entweder mein Leben oder dein Leben. Ich will jetzt mein Leben leben und sein Leben und er braucht Hilfe für sein Leben. Und das kann banale Dinge sein und dann kann ich sagen, nee, mein Leben ist jetzt dran. Und dann dabei braucht der andere das Leben. Und jetzt kannst du dein Leben für sein Leben geben, dein Leben mal zurückstecken. Jesus definiert das als Selbsthingabe und Aufgabe, Demut, den niedrigen Weg gehen. Also das ist, da muss man darüber nachdenken. Liebe ist nicht nur ein bloßes Gefühl und eine Atmosphäre der Harmonie. Das findet ihr übrigens in anderen Gesellschaften, Vereinen, Strukturen und sozialen Formen ist das alles möglich. Solange man nur ein gleiches Hobby hat, kann man eine liebevolle Atmosphäre schaffen. Und dann, die Fußballer lieben sich, die Hasenzüchter lieben sich, die Briefmarkensammler lieben sich. Ja, dann, und wenn der Hase dann das Leben lassen muss. Ja, da, aber bis zum gewissen Grad funktioniert es. Ja, okay, lasst uns dann nicht zu tief bleiben. Wie gesagt, ich will heute gerne diesen Abschnitt fertig machen. Jetzt wiederum, nicht dass ich will das nicht so arg werten, weil alles herrlich ist, aber immer der dritte Punkt ist, oder andersrum, wir können sogar die Punkte nebeneinander setzen. Wir können sagen, der treue Zeuge, von was zeugt es? Von der Liebe Gottes. Wir können sagen, der Erstgeborene aus den Toten, dann gegenüber setzen wir was? Erlöst es durch sein Blut. Da können wir sagen, der Fürst der Könige der Erde, und was setzen wir dann gegenüber? Zum König und Priestern. Das sind. Da laufen die, wie bei dem siebenarmigen Leuchte, durch ein Und, durch diese Dinge werden diese Wahrheit miteinander verknüpft. Seht ihr das? Oder denkt ihr, was macht das? Okay, was kommt als nächstes? Und uns gemacht hat zum Königtum und Priestertum. Warum? Weil er der Fürst der Könige der Erste, weil er der König ist. Wer sind wir, sein Volk? Was sind wir? Priester. Und was für Priester? Königliche Priester. Nach der Ordnung? Melchisedek. Das ist die einzige Ordnung, wo beides zusammenkommt. Königliche Priester. Welcher Brief wäre spannend jetzt zu lesen? 1. Petrusbrief, Kapitel 2, wo es heißt, ihr seid ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum. Und jetzt darf ich euch noch kurz das vorlesen. Darf ich euch das kurz vorlesen? 1. Petrus. Wo war das? Das ist rot. 1. Petrus, Kapitel 2. Ich lese ab Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Christus, durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, das ist der Stein, auf dem die sieben Augen sind. Auch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist das Priestertum. Was ist unsere Berufung als Priester? Geistliche Opfer dazu bringen, Zeugnis zu geben von Finsternis und Licht. Das heißt, vom Licht, vom Finsternis ins Licht, von den Tugenden Gottes zu verkündigen. Das ist der Dienst eines Priesters. Jesus ist der treue Zeuge, der dieses Zeugnis abgegeben hat. Wir sind sein königliches Priestertum. Und was ist unsere Aufgabe? Ebenfalls treue Zeuge zu sein, diesen Dienst zu tun. Dazu hat er uns abgesondert, heilig gemacht. Und dann liest man die Offenbarung, die sieben Sendschreiben, und dann denkt man, ja, wo sind diese Heiligen? Wo ist dieses heilige Priestertum? Wo ist das Zeugnis? Und was sagt Petrus? Darum beginnt das Gericht wo? Am Haus Gottes. Und lasst euch das Feuer der Versuchung nicht als etwas Fremdes. Warum? Das geschieht euch zum Guten. Das ist Läuterung, das ist Prüfung. Das ist wichtig, damit wir diesen Dienst als heiliges Priestertum tun können. Es ist reinigend, es ist heiligen. Von der Thematik nicht viel anders wie in der Offenbarung. Aber das setzt sich zusammen. Darf ich euch fragen, glaubt ihr, dass Jesus Christus der König ist? Glaubt ihr, dass wir sein Volk sind? Glaubt ihr, dass wir ein heiliges Priestertum sind, ein königliches Priestertum? Sind wir oder werden wir es werden? Wir sind es schon, gell? Wir haben jetzt Anteil an seinem königlichen Priestertum. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 9. Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum. An was hat Johannes Anteil? An zwei Dingen, die wir auch haben. Bedrängnis und Königtum. Das heißt, Johannes sagt, ich bin auch schon ein königlicher Priester. Worauf will ich hinaus? Das heißt, wann beginnt das Reich des Königs? Wann setzt es ein? Wann wird man Teil von diesem Reich? Erst wenn er kommt? Versteht ihr, warum das so wichtig ist? Der eine Gedanke ist, Jesus ist jetzt König im Himmel. Er regiert über die Himmelswelt. Dann wird er kommen, setzt sich auf den Thron Davids, buchstäblich in Jerusalem, und dann tritt er seine königliche Herrschaft auf der Erde, über die Fürsten der Königin der Erde. Und dann wird sein Volk was werden? Auch ein königliches Priestertum. Und sie werden mit ihm regieren, wie lang? 1000 Jahre. Wo? Auf der Erde. Und wann wird das sein? Glückselig bist du, Schwester. Sagen Sie, später. Wir wissen nicht wann, aber später. Und wir sind aber nicht dabei, weil wir natürlich vorher entrückt sind. Und je nachdem, nach Theorie, ob man dann mitkommt und mitregiert, in verklärten Leib oder nicht, egal. Der Punkt ist der, was die Offenbarung macht und was Johannes schreibt und sogar das Zeugnis gibt, sagt, Jesus ist jetzt der König und wir sind jetzt. Wir sind es jetzt. Allein das. Wir haben viel heute, also ihr habt gehört, ich habe viel geredet. Das muss man mitnehmen. Das hat Auswirkungen. Wenn ich Christus gehöre und wenn ich glaube, dass er der königliche Priester ist und ich zu einem königlichen Priestertum gemacht worden bin, das heißt, das liegt in der Vergangenheit, was er getan hat, das ist nicht Zukunft, das ist Vergangenheit, das ist schon geschehen, dann bin ich ein Teil von seinem Reich, dann ist sein Reich schon gegenwärtig und dann hat das Auswirkungen auf meinen Lebensstil. Dann, ich sage es so, wir können es noch so einfach machen. Gut, jetzt ist einfach nur Leben aus der Gnade. Irgendwann mal kommt halt das mit dem Herrschen. Aber es heißt jetzt. Und darum gilt es zu erkennen von der Offenbarung, was bedeutet das, mit ihm jetzt zu herrschen? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es ist unsere Berufung, ein königliches Priestertum zu sein, um Zeugen der großartigen Taten Gottes zu sein. Er hat uns gemacht. Und jetzt Noch der letzte Punkt. Wieder drei. Wir lesen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also was er tun wird. Was wird er tun? Er kommt. Was wird er noch tun? Wie kommt er? Mit den Wolken. Ich zeige euch noch ganz kurz. Und was wird dann geschehen? Wehklagen werden alle. Wehklagen werden alle. Was wird er tun? Was geschieht? Jesus ist das, was er ist, was wir geschaut haben, dann was er getan hat, was er war. Und jetzt, was geschehen wird, es ist die Rede von ihm. Siehe, er kommt. Wer ist er? Von wem ist hier die Rede? Guckt da noch nicht hin. Von wem ist die Rede? Von wem haben wir die ganze Zeit gesprochen? Jesus, ihm sei Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken. Okay? Wir wissen, wer kommt mit den Wolken? Jesus. Warum wissen wir das, dass es Jesus ist? Weil er das heißt, so wie er in den Himmel hinaufgefahren, so wird er auch, so wird er wieder kommen. Und wie ging er in den Himmel? In den Wolken. Und wie kommt er wieder? In den Wolken. Okay, also immer drauf schauen. Ist gerade bewölkt? Gute Zeit. Nicht bewölkt? Mann. Da habt ihr kurz Atempause. Und dann wird er bewölkt wieder. Gebetshaltung. Kommenshaltung. Nicht bewölkt, Urlaub machen. Genau. Ja, genau. Kannst ja auch nicht bewölkt sein. Nein, aber steht mit den Wolken. Es kann ja so auf einmal nicht bewölkt sein. Bumm, ist eine Wolke da. Gell? Das mache ich jetzt nicht, aber wir müssen uns dann die Wolke anschauen. Ja, Jesus kommt nicht in eine Wolke. Was ist diese Wolke? Also das ist kein Wasserstoffblatzeug, das da... So wie Watte. Und dann hat sich Jesus draufgestellt und guck mal an die Jünger. Oh, er kann auf einer Wolke stehen. Ja, wie geht das denn? Wie kann auf einer Wolke stehen? So wie Lift. Nee, hier geht es um etwas anderes. Was heißt es, er wird kommen mit den Wolken? Das ist, was ich eigentlich noch heute vorhatte, diesen kleinen Exkurs. Ja, da kommt die Wolke des Herrn ins Spiel, gell? Die Wolke, die Feuersäule und die Wolke, die voranging, die Wolke, die sie beschützte, die Wolke, die sie leitete, die Wolke, die sie, ja, okay. Worauf ich aber noch hinaus möchte, noch jetzt ein, zwei Minuten und dann, wir werden da einsteigen und das nächste Mal einfach an dieser Stelle weitermachen, ist Folgendes. Hier heißt, siehe, er kommt mit den Wolken. Das lassen wir noch mal kurz aus. Er kommt. Wer ist dieser kommt? Er ist eigentlich, ist die Rede von dem Herrn. Aber was heißt es? Was haben wir in dem Gruß gelernt? Gnade euch, Friede von dem, der ist, der war und der da kommt. Und jetzt schon, lest mal mit mir Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Herr Gott, der Allmächtige, der ist und der war, der kommt. Wer ist der da Kommende? Es ist Gott, der Allmächtige. Wer ist Gott, der Allmächtige? Wer kommt mit den Wolken? Der Herr, Jesus Christus. Wer ist Jesus? Er ist der Herr, Gott, der Allmächtige. Seht ihr das? Von der Schrift. Die gleiche Begrifflichkeit. Er kommt, ist eine Rede von Gott. Und dann später, und hier heißt es, siehe er. Und hier ist die Rede von Jesus. Es ist nur eine Stelle. Das heißt, diese Dinge werden zusammengebracht. Es ist Gott. Es heißt, Gott besucht die Welt. Gott Heimsuchung Gottes. Gott kommt zu Menschen. Und wir warten auf Gott und sehen wen? Christus. Und das heißt, Gott kommt, um die Welt zu richten. Wir warten auf Gott und sehen Christus. Denn er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Und alles ist ihm übergeben vom Vater. Alles ist ihm übergeben. Er kommt. Das ist der Punkt. Er kommt mit den Wolken. Wie gesagt, da gucke ich mit euch an, Matthäus 24, Daniel 7, Apostelgeschichte ab 9, gucken wir uns das ganz kurz an, was mit diesen Wolken auf sich hat. Habe ich mal sogar eine Predigt gehalten darüber, an Pfingsten, ein herrliche Begebenheit. Weil das hat was damit zu tun, die Wolken haben was mit der Krönung Jesu zu tun. Das hat, die Wolken haben was mit dem Kronenempfangen und mit den Empfangen der sieben Augen und mit den sieben Geistern. All das geschieht bei den Wolken. Das ist der Zusammenhang. Darum ist das so wichtig. Darum erwähnt auch Johannes das hier an dieser Stelle. Das hat was mit seiner Königskrönung zu tun. Es hat an dem Tag, an dem er in den Wolken hinaufgefahren ist, es war der Aufzug zum Thron, zum Königsthron. Und dann heißt, und alle Weglagen werden alle. Ah, nein, ich will nicht so, nein, das ist nicht meine Art. Schnell noch was sagen, das mache ich nicht. Diesen letzten Teil gucken wir uns noch genüsslich das nächste Mal an. Und dann sind wir bei dem eigentlichen herrlichen großen Mittelstück, Vers 9 bis 20. Die Vision von dem Menschensohn in diesem herrlichen Bild. Ja? Gucken wir uns das an. Und das führt uns geradewegs wohin? In die Untersuchung der sieben Sendschreiben. Das wird ein Spaß. Das wird ein Abenteuer. Siebenmal werden wir immer das Gleiche hören. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Ich möchte beten. Und Jesus, dir vom Herzen Danke sagen für dein Wort, für dein lebendiges Wort, für dein Geist, das durch dieses Wort fließt und durch Licht gibt und Erkenntnis deiner selbst. Herr, der dich offenbart in all deiner Größe und somit uns den Bund und die Gnade und die Rettung und die Hoffnung gibt. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass du wirklich das Wenige, die sieben Brote, dass du es brichst und dass es übrig bleibt jetzt hier auch nach diesem Vormittag, dass es zum Segen wird, dass jeder das bekommt, was er braucht, Herr, dass dein Wort eben nicht leer zurückkehrt, wie du es verheißen hast. Herr, über das Menschliche hinaus, Herr, schenke das Wunder, dass es deins wird. Da, wo du dich dazustellen kannst, lass es Frucht bringen ins ewige Leben. Ich danke dir für die Treue und für das Kommen jedes Einzelnen und ich bitte dich für die und für sie um deinen guten Segen. Amen. Ich danke euch fürs Dabeisein, für das ruhig Zuhören. Bis bald, hoffe ich.